D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Warum soll ich zum Beispiel an einen Automaten gehen? Ich kann das Ticket ja für die Bahn oder sonst irgendwas auch zu Hause ausdrucken oder für auch Theaterveranstaltungen. Die Frage geht an Andrea Vetter. Die ist Kulturanthropologin. Die kennt sich mit der Technik aus, die lebensfreundlich ist oder sein soll. Das heißt auch konviviale Technik. Und ich habe mit Andrea bereits heute Nachmittag sprechen können und wollte als erstes von ihr wissen, ist Ticket zu Hause ausdrucken oder Einkäufe selber scannen, ist das jetzt lebensfreundlich oder nicht?
Ich glaube, das kommt immer auf den Kontext darauf an. Natürlich jetzt eine typische Wissenschaftlerin-Antwort. Ne?
Wie müsste der Kontext denn gestaltet sein, damit es lebensfreundlich ist und wie, damit es lebensunfreundlich ist?
Also ich glaube, erstmal hat es so ein gewisses Gefühl von Lebensunfreundlichkeit für die meisten Menschen, weil es gerade auch ältere Menschen oder Menschen, die im Alltag wenig Kontakt zu anderen Leuten haben, natürlich eines Momentes beraubt, den sie im Alltag noch hätten, nämlich der Interaktion mit jemand anders. Ne? Wenigstens so am Schalter tritt mir noch ein Mensch entgegen, mit dem ich jetzt mich kurz austauschen kann darüber, welches Gemüse ich kaufen möchte oder welche Bahnfahrkarte ich buchen möchte.
Oder der Smalltalk beim Bäcker, wenn du eben doch noch in die Bäckerei gehst und sagst, und wie geht's Ihnen denn? Ja, ich komme hier jeden Morgen hin, da ist die soziale Interaktion ja auch da.
Sicher, also insofern ist das natürlich auf jeden Fall eine Technik, die soziale Interaktion minimiert. Andererseits, also ich glaube, dass in dem Moment, wo es nur darum geht, meine Waren über den Scanner zu ziehen, man auf jeden Fall sagen könnte, es ist tendenziell lebensunfreundlich und es ist natürlich vor allem auch lebensunfreundlich für die Kassiererin, die dabei ihren Job verliert. Es gibt aber auch andere Momente, wo die Aneignung von digitalen Technologien zu lebensfreundlichen Momenten führen kann, glaube ich.
Hast du mal ein Beispiel?
Na, also wenn man am Beispiel ist von einem großen Möbelkonzern, der jetzt seine gekauften Bausatzmöbel in einer automatischen Kasse von den Kundinnen scannen lässt, dann ist das eher lebensunfreundlich. Wenn man aber jetzt sagt, in einer Postwachstumsgesellschaft, das ist ein Bereich, über den ich auch forsche, also eine Gesellschaft, die ohne Wirtschaftswachstum auch auskommen kann und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit anstrebt. In einer solchen Gesellschaft würden wir vielleicht gar nicht zu diesem Möbelkonzern gehen, sondern würden die digitalen Techniken nutzen, um uns im Internet Baupläne zum Beispiel für ein Bett oder einen Schrank runterzuladen, würden dann mit diesen Bauplänen zu einem Schreiner gehen, der bei uns um die Ecke ein Geschäft betreibt, uns dort regionales Holz zusägen lassen und dann mit unseren Freundinnen und Freunden das nach den runtergeladenen Bauplänen aufbauen. Dann wäre das natürlich das Digitale, was da drin steckt, dass wir im Internet miteinander kommunizieren und Baupläne austauschen können, sehr ermächtigen.
Das heißt im Klartext, du würdest eher hergehen und sagen, naja, das muss ich erstmal unter ganz neuen Rahmenbedingungen begutachten, bevor ich in der Einzeltechnologie entscheiden kann, ist das jetzt lebensfreundlich oder lebensunfreundlich. Du würdest dir auch genau die Rahmenbedingungen einfach angucken, in denen es stattfindet.
Absolut, absolut. Ich glaube, dass es ein großes Problem ist, wenn wir über Technologien kontextunabhängig sprechen. Ne? Dass wir können nicht sagen, das Internet oder der Computer oder ein digitaler Scanner ist per se eine schlechte Technik, sondern wir müssen fragen, in welchem Kontext wird er eingesetzt, von wem und was macht er in diesem Kontext mit den Menschen untereinander.
Hast du für diesen Kontext einen Maßstab? Also, dass du sagst, wenn ich den Kontext so und so beurteile, dann kann es wahrscheinlich eher Richtung lebensfreundliche Technologienutzung gehen und auf der anderen Seite, wenn der Kontext so und so gestaltet ist, geht es Richtung lebensunfreundlicher oder ist das zu abstrakt gedacht gerade?
Nee, das könnte man schon sagen, wenn man den Leitmaßstab der Konvivialität ansetzt, den ich auch benutze. Konvivialität bedeutet ja Lebensfreundlichkeit oder miteinander leben. Die wichtige Leitfigur für Konvivialität ist nicht der Homo economicus, der ja die Leitfigur der
der Wachstumsgesellschaft letztendlich ist.
Genau, genau. Ne? Der, also eine Figur, die rational denkend, völlig autonom für sich selbst, natürlich keine Kinder hatte und auch niemals ein Kind war zum Beispiel, ihrem eigenen Nutzenkalkül nachgeht. Und demgegenüber würde in einer konvivialen Gesellschaft eben der Homo cooperans stehen, also der Kooperative, der miteinander lebende und miteinander wirtschaftende Mensch.
Du hast vorhin einen spannenden Begriff auch genannt, weil ich mich so ein bisschen frage, wo liegt eigentlich für uns als Menschen, die wir vielleicht auch handeln, da überhaupt der Reiz drin? Also so eine Technik auch zu Hause zu übernehmen, das auszudrucken, egal ob es jetzt Tickets sind oder von mir aus auch Baupläne, wenn es denn irgendwie geht, weil da ja schon auch dieser Faktor drinsteckt, ja, dann habe ich es in der Hand, dann kann ich es selbst machen. Ist das für uns eine Triebfeder?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also Menschen sind ja gerne tätig. Man sieht es ja schon an zweijährigen Menschen, man sieht es auch noch an 85-jährigen Menschen. Unser Menschsein besteht ja darin, dass wir gerne tätig sein wollen und wir wollen nicht im Supermarkt reingeschoben werden und nur konsumieren, sondern Menschen möchten gerne ja selbst etwas bauen, selbst etwas verstehen auch. Und bis zum gewissen Grad kommen solche Techniken diesem Moment vielleicht sogar entgegen. Ne? Gerade wenn ein großer Schuhhersteller sagt, sie können jetzt die Oberfläche ihres Sneakers am Computer selbst designen, dann ist es zum einen natürlich eine unbezahlte Arbeit, die wir erbringen für diesen Konzern. Zum anderen hat es aber auch natürlich so einen Moment, wo jemand sagt, oh, da habe ich aber selber was gemacht, da habe ich selber was beigetragen. Aber ich denke, ein richtig ermächtigendes Moment bekommt es halt erst in dem Moment, wo ich anfange zu hacken. Also im Sinne von den Hackern, die Computer eben für ihre eigenen Zwecke auch benutzen. Ne? Wo ich mir ein Online-Tutorial zum Beispiel anschaue, wie kann ich meinen Computer, der jetzt eigentlich nach 3 oder 4 Jahren nicht mehr gut läuft, wie kann ich den aufschrauben und so verbessern, dass er dann vielleicht doch noch 3 oder 4 Jahre weiterlaufen kann, indem ich die Technik und den Konzern, der wollte, dass ich jetzt ein neues Produkt kaufe, vielleicht überliste damit.
Hat das irgendwo eine Grenze? Ich denke jetzt gerade an sowas wie, ich kann ja nicht alles selbst machen. Also ich kann mir zum Beispiel nicht das Windrad bauen oder die Solarzelle oder vielleicht kann ich es, aber dann kann ich andere Dinge nicht mehr machen, weil ich vielleicht auch noch einen Job brauche, mit dem ich Geld verdiene. Damit verdiene ich aber kein Geld und so weiter und so fort. Also irgendwo gibt es eine Grenze?
Ja, also ich denke, das Ziel ist sicherlich nicht, dass jeder alles können muss. Ich möchte auch nicht unbedingt von einem Herzchirurgen operiert werden, der vielleicht da einen 2-wöchigen Crashkurs drin gemacht hat. Ne? Es ist, glaube ich, schon gut und auch wichtig, dass es Spezialistinnen gibt. Trotzdem ist es natürlich in der Postwachstumsgesellschaft ein Ziel, dass Menschen mehr ihre Tätigkeiten frei wählen können und dass der Anteil an Lohnarbeit, also damit meine ich die Arbeit, die wir nur deswegen tun, weil wir dafür monetär entschädigt werden, zurückgeht. Und dass Menschen dann auch Zeit haben, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern, die sie gerne machen möchten, sei das mit ihren Kindern zu spielen oder mit ihrer Großmutter zusammen zu sein oder mit Freunden ein Windrad zu bauen.
Ob Technik tatsächlich lebensfreundlich ist oder nicht, das entscheidet sich daran, was wir mit der Technik machen und wie die Umstände sind. Das sagt Andrea Vetter, ist Kulturanthropologin im D-Radio Wissen Interview.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.